Und in deinem Vorhof, in deinem Haus sind wir hier zusammengekommen. Und ein Wort von deinem Heiligen Geist ist besser als 1000 Menschenworte. Darum bitten wir dich, dass du dein kostbares Wort heute sagst, das lebendig ist, das scharf ist, das richtet und wieder aufbaut, das schöpferisch ist. Wir beten dich an, Herr. Amen. Ja, und dieses kostbare Wort Gottes, das lesen wir in der Bibel, im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 40 bis 52. Ich habe die Predigt überschrieben mit: Jesus setzt Prioritäten und Maria und Josef müssen es aushalten. Das Kind, gemeint ist Jesus, wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest, und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes, und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter, Gnade bei Gott und den Menschen. Wenn man so Geschichten von Jesus liest, wenn man so auch betet, Wort des Gebetes an Jesus richtet, dann stellen wir uns ja doch meistens so einen Mann vor, der in den 30ern, 32, 33, 35 vielleicht, ein erwachsener Mann, ein fertiger Mann, fertig entwickelt, ausgebildet. Die Frage, die man sich dann nur ganz selten stellt, ist: Musste Jesus eigentlich lernen? Denn er ist doch Gottes Sohn. Also, und Gott weiß doch alles und kann alles, muss er eigentlich da lernen? Die Berichte der Bibel sagen dazu ein ganz klares Ja. Ja, Jesus ist gewachsen, Jesus ist ein ganz normales Baby gewesen, er musste auch lernen. Er musste körperlich wachsen, er musste psychisch wachsen und er musste geistlich wachsen. Er kannte all diese Dinge, die wir auch kennen, Dinge wie Durst oder Hunger, Müdigkeit oder auch Freude, große Freude aus dem Häuschen sein, Langeweile, Traurigkeit, aufgeregt sein, alles, was dazu gehört, die ganze Bandbreite. All das, was wir so erfahren und kennen aus unserem Leben an Gutem und Negativem, all das, das hat Jesus auch erfahren. Er war ein richtiger 5-Jähriger. Denkt alle Eltern an ihre 5-Jährigen. Er war ein richtiger 8-Jähriger und ein knuspriger Teenie mit 15 Jahren. Er musste mit seinen Gefühlen umgehen lernen. Wir wachsen und lernen ja auch. wir haben es nötig. Wenn einer Wachstumsstörungen hat, wenn einer nicht wächst, dann muss er dringend zum Arzt, dann muss etwas geschehen. Jesus hat das alles nicht nötig gehabt. Er hat es nicht nötig gehabt, als Baby auf die Welt zu kommen. Er hat es nicht nötig gehabt, zu wachsen und all diese schwierigen Dinge zu erfahren, die wir erfahren haben. Aber um unseres Willen hat er das alles getan. Die ganze Gottheit, die wir gar nicht fassen können, die musste Platz nehmen in so einem kleinen, winzigen menschlichen Körper, in eine winzige menschliche Zwischen. All das hat er um unseres Willen getan. Jesus hat es nicht nötig gehabt. Um unseres Willen musste er etwas, alles lernen und etwas sehr, sehr Wichtiges, was jeder von uns in seinem Leben lernen muss, was bis zum Ende ist, selbstständig Prioritäten. Also bewusst Ja zu sagen und bewusst auch einmal Nein zu sagen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt und wir sind nie eigentlich zu Ende damit, das zu lernen. Ich habe mich gefragt, habe ich das eigentlich schon gelernt, in meinem Leben Prioritäten zu setzen und muss ich bekennen. Also wenn ich jetzt andere verurteilen würde, dann würde ich mich selber auch verurteilen. Und ist das nicht so, dass wir alle zu lernen haben, wenn es um Prioritäten setzen geht. Wie leicht kommt uns das Ja über die Lippen? Ja klar, ich mach das. Ja klar, ich mach damit. Und wie wehrt sich das Nein über unsere Lippen zu kommen? Und wenn es dann hart auf hart kommt und wenn dann wirklich unser Einsatz gefordert ist, dann fällt uns das Ja schon viel, viel schwerer. Es gibt allerlei Berichte über Jesus als Kind. Man hat schon sehr früh irgendwie ein Manko gespürt. In der Bibel ist ja nur dieser eine Bericht, den ich gerade eben vorgelesen habe, dieser eine Bericht als Zwölfjähriger. Das erste Mal, wo Jesus etwas sagt überhaupt. Das letzte Mal, wo Josef, der Ziehvater Jesu, auftritt. Da hat man das gespürt und man hat so allerlei Berichte geschrieben. Wunderberichte, dass Jesus Wunder getan hat. Da hat er als Kind so mit dem Matsch gespielt und hat so kleine Vögelchen aus Matsch geformt. Dann hat er in die Hände geklatscht und die Vögel sind aufgeflogen. Alle diese Berichte sind falsch und Legende. In Johannes 2 steht der Bericht, wie Jesus Wasser in Wein verwandelt hat anlässlich einer Hochzeit. Und am Ende dieses Berichtes heißt es, dieses Wunder war das erste, das Jesus vollbrachte. Das heißt also, alle Berichte, die irgendwie vor diesem Bericht von dem Wasser-Wein-Wunder geschehen sind, sind samt und sonders erfunden. Es gibt nur diesen einzigen Kindheitsbericht über Jesus und ansonsten schweigt die Bibel über die Kindheit Jesu. Jesus ist 12. Und er begegnet uns hier als ein Zwölfjähriger, einer, der lernt. Er fragt die Lehrer. Er lernt es, Prioritäten zu setzen. Es ist schwer für Teenies, Prioritäten zu setzen, vielleicht zum ersten Mal auch mal ein Nein zu sagen, bewusst. Es ist auch manchmal schwer für Eltern, das zu ertragen, wenn Kinder anfangen, selbstständig Prioritäten zu setzen. Können wir das gut ertragen, wenn Jesus Prioritäten setzt in unserem Leben? Und wenn es mal nicht so läuft, wie wir es uns denken, aber wenn es trotzdem dem Denken Gottes entspricht? Prioritäten setzen wird oft mit Aufsässigkeit verwechselt, aber das ist es. Das gehört dazu. Der junge Jesus setzt seine Prioritäten und Maria und Josef müssen das aushalten. Gucken wir uns erstmal die Familie. Es ist eine Großfamilie, würden wir heute sagen. Mit vielen Kindern, beiden Eltern, Maria und Josef, Jesus als Ältester. Die Bibel berichtet darüber, dass er 4 Brüder hatte, Jakobus und Josef und Judas und Simon. Wir wissen nicht, ob sie zu diesem Zeitpunkt alle schon auf der Welt sind. Und außerdem hat er noch mindestens 2 Schwestern. So war das mit dieser Familie. Und der erste Punkt ist, wie gut tut eine Familie, die nach Gott fragt. Und es ist eine fromme Familie, eine fromme Großfamilie. Man hält sich an Israels Festordnung. Ja, im Alten Testament sind ja drei große Jahresfeste beschrieben. Passa, Wochenfest und das Laubhüttenfest. Und an allen drei Festen ist große Bewegung in Israel, denn da geht es zum Tempel. Da wird dann gefeiert. Man freut sich über Gott, den Befreier. Auch die Familie Jesu zieht Jahr für Jahr hinauf. Zunächst einmal ohne Kinder, die ja noch klein waren. Man freut sich über Gott, den Befreier, der das Volk aus Ägypten befreit hat und der es irgendwann einmal ganz befreien wird von allen irdischen Mächten, sein Reich aufrichten wird. Man nimmt deshalb gewaltige Strapazen auf sich. Eine Reise nach Jerusalem dauert 5 Tage, 7 Tage dauert das Fest, 5 Tage zurück, das heißt mindestens 2,5 Wochen Verdienstausfall für Josef, den Zimmermann, mit dieser Riesenfamilie. Kinder müssen untergebracht werden, solange sie noch klein sind. Eltern wissen, was das bedeutet, wenn irgendeine Reise ansteht, wo die Kinder nicht mitkommen. Und das jedes Jahr. So sind die Eltern. Fromm, gottesfürchtig. Aber was wird Jesus tun, wenn er selber entscheiden muss? Der Augenblick kommt, wo er religionsmündig wird. Und das ist nach jüdischem Brauch mit 12 Jahren. Mit 12 Jahren wird ein Mensch zurechnungsfähig. Er wird ein, wenn es ein Junge ist, ein Bar Mitzwa, ein Sohn des Bundes. Einer, von dem man erwartet, dass er selbstständig Prioritäten setzt. Einer, der freiwillig glaubt. Aber dann gibt es auch die Möglichkeit, freiwillig nicht zu glauben. Und das ist schwer für Eltern. Es ist ganz unvermeidlich, dass er es lernt, Prioritäten zu setzen. Darin ist er wie jedes andere Kind, damals und auch heute. Auch unsere Kinder müssen lernen, selbstständig Prioritäten zu setzen. Entweder Gott die Nummer 1 sein zu lassen in ihrem Leben oder eben sich dagegen zu entscheiden. Frömmigkeit ist gut. Eine fromme Familie, eine richtig fromme Familie ist etwas Herrliches. Gott hat sich dafür entschieden, dass Jesus in einer frommen Familie aufwächst. Und das ist kein Zufall. Aber es ist ganz unvermeidlich, dass Kinder, unsere Kinder, es lernen, sich selbstständig zu positionieren. Es ist ganz unvermeidlich, dass wir es auch lernen, nicht in der Masse mitschwimmen, sondern eine eigene, verantwortete Entscheidung treffen. Zweiter Teil der Predigt: Jesus setzt den himmlischen Vater an die Spitze. Also Jesus setzt Prioritäten hier und das bedeutet für uns doch, dass es keine selbstverständliche Entscheidung ist, fromm zu sein. Etwas, was man halt so macht, weil alle es tun, das wird irgendwann auf. Die Möglichkeit, nicht zu glauben, tut sich auf. Das denken jetzt vielleicht, manche möchten es vielleicht auch laut sagen, ich weiß es nicht. Ja, aber das ist nicht nur bei Teenies so, das ist manchmal bei Kindern schon mit 5 so. Ja, so ist es wohl. Es gibt eine altersgemäße Opposition, so einen Hang zur Opposition gegen Elternhaus, gegen Familie, gegen Religion, gegen Gott. Aber diesem Hang gibt Jesus nicht nach. Er entscheidet sich dafür mitzugehen, hinauf nach Jerusalem. Seine erste Entscheidung ist eine Entscheidung für die Frömmigkeit. Ich gehe mit. Und die zweite Entscheidung, die auch für uns schwer zu schlucken ist: Ich bleibe beim himmlischen Vater. Bleibe beim Vater. Ich kann nicht umhin, Maria und Josef zu bewundern. Was für ein Vertrauen die in Jesus setzen, dass sie ihn sich selbstständig bewegen lassen in Jerusalem. Ich weiß nicht, ob ich das gebracht hätte. Er hat volle Freiheit. Sie überwachen nicht jeden seiner Schritte. Und dann machen sie sich auf den Weg zurück. Vielleicht haben sie sich verabredet. Wir treffen uns da und da. Und Jesus ist nicht da. Wir haben vorhin dieses Zeugnis von Luca gehört. Also ich würde mal sagen, wenn der eigene Junge nicht da ist, ist es mindestens so schlimm, als wenn ein Etui fehlt mit 2 Datenträgern. Was da abgegangen ist, was da für ein Orkan im Kopf gewesen ist, setzt alles in den Schatten. Jesus weg. Und dann suchen sie. Und es steht hier, 3 Tage suchen sie. Sucht mal 3 Tage nach eurem Kind. Was kann da alles passiert sein? Was für Folge ist da alles so unterwegs? Wir gehen innerlich mit, wie sie einen Schrecken kriegen, und wir gehen innerlich mit, wenn sie zurückgehen nach Jerusalem und jeden Stein umdrehen, zu gucken, wo er wohl ist. Die Eltern sind, gelinde gesagt, überrascht, als sie Jesus in der Lehrhalle des Tempels entdecken und so engagiert und so konzentriert dabei Fragen gestellt hat. Und wir fragen mit ihnen, mit Maria, warum hast du uns das angetan? Das tut doch weh. Wie oft fragen wir das Gott? Warum hast du uns das angetan? Warum setzt du so Prioritäten, die mir wehtun? Gott hat es ja nicht nötig, uns zu antworten. Vielleicht auch nicht, aber er gibt ja eine Antwort. Er sagt ja, ich muss. Wo er dem himmlischen Vater begegnet, da muss er hin. Das ist seine ganz persönliche Priorität. So wie er als 6-Wochen-Baby in den Tempel musste, um dargestellt zu werden, letzte Woche habe ich darüber gepredigt, so musste er im Hause des Vaters sein. Der Vater hat für ihn unbedingte Priorität. So langsam wächst sein Bewusstsein dafür, was seine Aufgabe und was sein Auftrag eigentlich ist in der Welt. Dieses Bewusstsein muss wachsen, weil er als Mensch gekommen ist. Und da muss er eben da sein. Auch wenn es die liebsten Menschen auf Erden sind, er kann sich nicht ihren Wünschen und Vorstellungen anpassen. Es muss etwas so Dringliches da gewesen sein, dass er sich entschieden hat, im Tempel zu bleiben. Das hat jetzt oberste Priorität. Wir können es nicht nachvollziehen. Wir können oft Dinge nicht nachvollziehen, die Gott für uns anders entschieden hat. Die können wir nur hinnehmen. Wir können vertrauen. Heute früh in der stillen Zeit las ich einen Vers aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15, wo es heißt, dass es gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Das war Jesu Auftrag, und das Bewusstsein dafür, dass das sein Auftrag war, wuchs, und dies war ein ganz wichtiger Markstein für ihn, im Tempel zu sein. Dieses Bewusstsein hatte oberste Priorität für ihn, darum war es nötig, dass er im Tempel blieb. Und seine Eltern konnten es noch nicht verstehen. Sie konnten nur die Worte praktisch abspeichern und sie bewegen in ihrem Herzen. So hat es Maria getan. Jesus ist auch kein Gaul, den wir vor unsere Wünsche spannen können, sondern er ist unser Messias. Er ist dazu gekommen, um uns selig zu machen. Das hat Priorität. Und wir brauchen uns keine Sorgen um ihn machen, wenn es nach unserer Meinung nicht so läuft in unserem Land, wie wir uns das denken. Er lebt und er regiert. Er kommt uns nicht abhanden. Vielmehr macht er sich Sorgen um uns. Er sucht uns und er sucht unser Land und die Leute in unserem Land. Ob wir nicht selbst unsere eigenen Prioritäten überdenken sollten, und zwar im Licht der Priorität, die Jesus setzt. Dritter Teil der Predigt: Wo Gott an der Spitze steht, kann man Menschen lieben. Wie Jesus diese Antwort gibt, verstehen die Eltern nur Bahnhof. Es ist ja auch nicht berichtet, was Josef wohl dazu gesagt hat. Das ist nicht geschildert. Er trifft auf Unverständnis selbst bei seinen frommen Eltern, und auch das muss man erstmal lernen und aushalten. Das ist vielleicht die erste Zusatzlektion bei einem, der sich aufmacht, Prioritäten zu setzen, dass es nicht immer verstanden wird. Wird nicht verstanden, und doch muss es sein. Und doch, auch wenn er nicht verstanden wird, er liebt seine irdischen Eltern weiter. Das ist die zweite Zusatzlektion. Vielleicht auch als Teenie, spreche mal ganz bewusst die Teenies an, die es jetzt lernen, selbstständig für ihr Leben Prioritäten zu setzen. Das hat manchmal auch Konflikte zur Folge. Ihr habt Konflikte mit euren Eltern. Liebt ihr eure Eltern trotzdem? Auch wenn ihr selbstständig Prioritäten setzt. Das ist eure Aufgabe. Gott hat sie euch geschenkt. Lieben wir auch dort weiter, wo man es nicht versteht? Wir erleben eine Überraschung bei Jesus hier, denn im vorletzten Vers, Vers 51, heißt es von ihm, und er war ihm untertan. Er diente also seinen Eltern. Jesus ist nicht plötzlich rebellisch geworden, sondern er weiß sich von seinem Vater in diese Familie hineingestellt. Es ist seine Familie. Und er hat sie zu lieben und zu ehren. Und das tut er. Er war ihnen untertan. Maria verstand es zwar nicht, aber sie behielt es alles in ihrem Herzen und später konnte sie es dem Lukas erzählen, der es dann für uns aufschrieb. Selbstständig Prioritäten setzen. Eine ganz wichtige Lektion, aber das reicht eigentlich noch nicht. Er musste weiter wachsen und lernen. Da war er 12, als sein Dienst begann, war er 30. 18 Jahre wachsen und lernen. Bewusstsein seines Dienstes musste wachsen. Seine Prioritäten blieben auch später so, wie sie sich jetzt beim 12-jährigen Jesus abzeichnen. Was sollen wir damit anfangen? Die Geschichte ist 2000 Jahre her. Ich meine, dass wir Folgendes damit anfangen können. Diese Folie. Wer es geschafft hat, Prioritäten zu setzen. Es geschafft hat, Gott Nummer eins sein zu lassen in seinem Leben. Der kann auch anderen richtig dienen. Wenn du anderen dienen willst, dann räum doch Gott, dem Vater, den ersten Platz in deinem Leben ein. Sonst kann es nicht gelingen. Und eine Frage an uns alle, wo ist heute unser Gehorsam gegen Gott, unser Prioritäten setzen gefragt und auch unser Dienst an den Menschen. Einige Bereiche habe ich aufgeführt in der Wirtschaft. Ich weiß von einigen, die in der Wirtschaft an irgendeiner Stelle mitarbeiten und große Probleme haben, als Christ zu leben, aufrichtig zu sein, ehrlich zu sein, liebevoll zu sein. In einer Wirtschaft, die auf Konkurrenz angelegt ist. Auf Konkurrenz um jeden Preis. In der Gemeinde, im Kreis der Familie, auch wenn es um Erbschaftsangelegenheiten geht. Im Kreis von Freunden und Bekannten. Wenn wir es mit 12 nicht gelernt haben, Prioritäten zu setzen, dann ist das kein Beinbruch. Dann ist es eben dran mit 20 oder mit 30 oder mit 50 oder vielleicht auch mit 8. Amen.
Entsprechende Predigt. Vielen Dank. Wir wollen das Gehörte aufnehmen in einem Lied. Dieses Lied beginnt mit einem Bekenntnis und verwandelt sich aber in jedem Vers in eine Bitte. Und wir wollen vor Gott dieses Lied singen und uns prüfen und auch ermutigen lassen, ob wir dem, was Manfred Siebald hier in diesem Text sagen möchte, ob wir dem von Herzen zustimmen können. Wir singen jetzt das Lied "In deinem Haus bin ich gern Vater". Können wir das bekennen? Oder ist das eine Frage für uns? Wollen wir uns darin prüfen?
Ich möchte wir auch gerne für euch beten wollen. Herr, wachsen, so heißt dein Plan für unser Leben, sich verändern, zunehmen, etwas Neues willkommen heißen, sich verabschieden, so ist unser Leben. So gib du uns dein Wachstum in der Fröhlichkeit, dass wir ohne Unterlass auch beten in der kommenden Woche, dass wir auch wachsen in vorbehaltloser Dankbarkeit gegen dich, da du uns alles gibst, was wir brauchen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag.